Es ist nicht leicht, gleich zu Beginn des Jahres aus der Empirie Hoffnung abzuleiten. Man muss nicht lange suchen nach schlechten Nachrichten, sie beherrschen vielmehr die Lage. Egal ob in der Außen-, Sicherheits- oder Innenpolitik, ein Stimmungskiller jagt den Nächsten. Und ein großer Teil davon sind die ökonomischen Zahlen. Die Firmenpleiten stiegen 2025 auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Stellenabbau und Unsicherheiten durch Zölle kommen hinzu. In Politik und Medien werden die krisenhaften Zeiten diskutiert oder vielleicht sogar heraufbeschworen. Erfolg braucht Optimismus, aber der findet sich nicht leicht. Wie real ist die ökonomische Krise? Wie tief geht sie? Und wie kommen wir da wieder raus? Dies wollen wir heute diskutieren und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Gitta Connemann, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium von der CDU und außerdem Vorsitzende der Mittelstandsunion, nicht mehr Vereinigung.
Genau so. Hallo.
Und herzlich willkommen Michael Kellner, Mitglied des Deutschen Bundestages, energiepolitischer Sprecher der Bündnis 90 Grünen Fraktion. Herzlich willkommen auch für Sie.
Guten Abend.
Frau Connemann, ist es nur ein Gefühl oder geht es Deutschland, geht es der deutschen Wirtschaft auch faktisch schlecht? Wie geht es Ihnen als für Wirtschaft zuständige Staatssekretärin?
Also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern die Zahlen, Daten und Fakten sind eindeutig. Sie hatten die Zahl der Unternehmensinsolvenzen angesprochen, den hohen Stand. Wir haben ein Plus um 15%. Das bedeutet in absoluten Zahlen ca. 23.000 Betriebe, die ihre Türen schließen mussten, weil sie nicht mehr liquide waren, weil sie kein belastbares Grundlage mehr hatten, überschuldet waren. Und das sind natürlich Warnsignale. Im Übrigen zeigen es uns auch die Wachstumsprognosen. Ja, 2025 waren wir erstmals wieder im Pluswachstum nach 2023 und 2024. Und ja, auch für 2026 zeigt sich ein Pluswachstum. Aber es ist zu gering, um am Ende die strukturellen Schwächen, die wir haben, auszumerzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen setzt unser Bundeskanzler Friedrich Merz, meine Ministerin, aber auch wir, darauf zu sagen, wir brauchen Wachstum, 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 um am Ende auch den Standort wieder nach vorne zu bringen.
Herr Kellner, auch an Sie die Frage. Ist es nur ein Gefühl oder gibt es faktischen Grund dafür zu sagen, dass es der deutschen Wirtschaft schlecht geht?
Wir haben eine verfestigte Krise der deutschen Wirtschaft. Das ist mehr als eine konjunkturelle Delle, die es ja immer wieder mal gab. Wir sehen den gravierenden Bedarf an Reformunterstützung. Wir sehen in den Zahlen für nächstes Jahr moderates Wachstum. Das liegt daran, dass Geld in die notwendigen Investitionen in Infrastruktur investiert werden, also in die bröckelnden Brücken, in die Schienen, dass da Geld bereitgestellt wurde. Das Wachstum könnte übrigens größer sein. Der Sachverständigenrat, also Ihr Sachverständigenrat, sagt ja noch mal, nur die Hälfte wird zweckgemäß ausgegeben. Das ist bedauerlich. Wir könnten ein größeres Wachstum haben. Aber selbst dieser Impuls, der dadurch kommt, dass der Staat Geld in die Hand nimmt, das Geld ausgibt, das Wirtschaftswachstum stimuliert, der reicht nicht aus, um aus dieser Krise zu kommen. Dafür braucht es sicherlich weitere Reformen.
Frau Connemann, Sie haben es eben schon gesagt, wie viele Insolvenzen im letzten Jahr es gab. Hinzu kommen, dass wir jetzt bei 3 Millionen Arbeitslosen sind. Das ist auch seit langer Zeit ein hoher Stand. Wie groß sind Ihre Sorgen?
Unterschiedlich. Auf der einen Seite sehe ich die Substanz, die wir in Deutschland noch haben. Wir haben immer noch fast 9 Millionen Betriebe, davon 99% Mittelständler mit einer unfassbaren Kreativität, Kompetenz und auch handwerklichem Können. Das ist tatsächlich das Prä dieses Standortes. Das heißt, wir haben Betriebe, die qualitativ wettbewerbsfähig sind, aber sie sind nicht mehr preislich wettbewerbsfähig. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt auch gute Zahlen, jetzt eine Rekordmeldung auch des Start-up-Verbandes, dass im letzten Jahr die Gründungen an Start-ups Rekordzahlen plus 29%, so viel gab es noch nie. Das heißt, junge Ideengeber vertrauen in den Standort Deutschland, aber mahnen auch an, wie die Mittelständler, dass es zu Reformen kommen muss. Also wenn ich eine qualitative Wettbewerbsfähigkeit habe, aber preislich nicht mehr wettbewerbsfähig sind, und das sind unsere Betriebe nicht mehr, vor dem Hintergrund einer sehr hohen Steuerlast, einer Abgabenlast, hoher Energiekosten, hoher bürokratischer Kosten. Das heißt, wir können zünden, diesen Motor Mittelstand, aber dafür brauchen wir tatsächlich durchgreifende Reformen. Und ich habe nicht immer den Eindruck, dass dieser Reformbedarf gesehen wird. Also in der einen oder anderen Rede im Deutschen Bundestag höre ich weiter so, es ist doch alles gut, ist immer noch gut gegangen. Nein, das wird nicht der Fall sein, sondern wir stehen jetzt an einem Wendepunkt zu sagen, wir können wieder vorne mitspielen, aber dafür braucht es entsprechende Reformen. Die ersten Schritte sind wir getan, haben inzwischen auch die rote Laterne in Europa abgegeben, aber es reicht bei Weitem nicht. Und das heißt, Reformen, die ich aber als Chance verstehen wollte und nicht immer als Bedrohung. Das ist leider in Deutschland etwas negativ konnotiert.
Ja, Sie haben jetzt vor allen Dingen die politischen Implikationen und Reformmöglichkeiten angesprochen. Aber wenn wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und nach Ursachenforschung fragen. Sie sagen zwar, Wettbewerbsfähigkeit ist bedroht. Sie sprechen davon, dass es nicht nur eine Delle ist. Woran liegt es denn? Wer hat da Fehler gemacht? Sind es nur die Rahmenbedingungen oder sind es auch Managementfehler, die von Seiten der Wirtschaft gemacht wurden?
Wenn man sich Insolvenzen ansieht, gibt es natürlich betriebliche Fehler auch. Nicht bei jedem, aber es gibt Insolvenzen, die sind zum Teil verschleppt worden, auch durch Corona. Wir haben ja Antragsfristen auch ausgesetzt gemeinsam. Es gibt natürlich auch schlechte Unternehmer und Unternehmerinnen. Auch das gibt es, die auf falsche Konzepte setzen, die nicht ausreichend finanziert sind, die nicht früh genug reagieren auf neue Entwicklungen. Das kann und darf Politik nie auffangen. Wir dürfen nicht der Unternehmer werden, der dann Unternehmen dieser Art rettet. Aber hier geht es darum, dass selbst Unternehmen, die ihr Bestes geben, nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil eben beispielsweise die Belastung im Vergleich zu einem Wettbewerber in Europa oder außerhalb Europas nicht mehr gegeben ist. Und diese Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, das ist Aufgabe der Politik. Und zwar nicht nur in Sonntagsreden, sondern tatsächlich im Alltagshandeln. Wir sind da erste Schritte gegangen, zum Beispiel die Energiekosten zu senken durch die Abschaffung der Gaspreisumlage, was jetzt wirkt ab dem 1.1. Senkung Netzentgelte, Verstetigung der Senkung der Stromsteuer. Das sind erste Schritte. Wir versuchen auch Investitionen anzukurbeln durch den Abschreibungsturbo, den wir auf den Weg gebracht haben. Aber das reicht noch nicht, da muss mehr kommen. Mhm.
Herr Kellner, wenn man nach den Ursachen fragt, könnte man sich es ja einfach machen und sagen, es sind vor allen Dingen die exogenen Faktoren. Also ich sag mal Zölle, die aus den USA kommen, eine Überproduktion, die in China stattfindet oder auch die gestiegenen Energiepreise. Wie viel machen diese exogenen Faktoren denn aus? Kann man einfach sagen, das liegt vor allen Dingen daran oder ist es dann doch woanders, wo die Ursache zu finden ist?
Ich glaube, wir würden uns als Land zu leicht machen, wenn wir sagen, es sind nur externe Faktoren, die spielen eine Rolle. Natürlich auch der Krieg in Europa, der wieder tobt, die Zölle, Sie haben es angesprochen. Aber es sind natürlich auch hausgemachte Faktoren mit dabei. Beispielsweise kleben wir auch oft in Deutschland zu sehr am Alten und ergreifen dann die Chancen, die das Neue bietet, nicht ausreichend, würde ich sagen. Und ich würde gerne mal an Frau Konnemann einen Gedanken anschließen, weil ich ja richtig fand, dass Sie sagen, es braucht Reformen. Nur Sie sind die Regierung. Was ich meine, ne? Sie sind jetzt, also da ist es leider so, dass es viele Versprechungen gab. Es wurde ja schon verkündet, im Sommer wird alles besser, hat Friedrich Merz verkündet. Dann gab es die Ankündigung eines Herbst der Reformen, von denen, glaube ich, den meisten Menschen wahrscheinlich nur der Rentenstreit in dieser Regierung in Erinnerung geblieben ist. Und da würde ich sagen, die Situation dramatisch. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben? Haben wir dafür die Zeit?
Wir haben eine Menge Zeit.
Na, deswegen frage ich einmal. Wissen Sie, ich war viel in der Vergangenheit im mitteldeutschen Chemiedreieck in Leuna. Dort droht eine ganze Chemieindustrie zu kippen. Da hat Domo, ein großer Hersteller, seine Produktion beendet. Dort ist Dow in der Insolvenz. Dort erwarten eigentlich die Menschen vor Ort, dass das Bundeswirtschaftsministerium da ist, vor Ort ist. Da war bis jetzt noch niemand. Da brennt die Hütte. Und da, finde ich, ist es enorm wichtig, dass Sie da handeln, dass Sie vor Ort sind und dass Sie beispielsweise Punkte, die Sie angekündigt haben, auch wirklich umsetzen. Da rede ich von einer Kraftwerkstrategie. Da rede ich davon, dass ein Industriestrompreis eben nicht nur angedacht bis 2029 ist, sondern länger gehen muss. Also wir haben wirklich gravierende Probleme. Ich mache mir da richtig Sorgen.
Wenn ich da und gleich einhaken darf.
Muss man handeln als Regierung. Da kann man nicht nur, aber nicht genug. Und viele Versprechungen, aber wenig handeln. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, weil die Enttäuschung dadurch so riesig ist, auch mit dieser Regierung.
Bevor Sie darauf antworten, noch eine Nachfrage an Herrn Kellner. Mhm. Das hängt natürlich auch gerade bei der Chemie mit den Energiepreisen zusammen. Sind da nicht auch Fehler in der Ampel gemacht worden?
Also wenn wir uns die Energiepreise anschauen, würde ich sagen, wissen Sie, in dem ersten Jahr der Ampel hat der damalige Wirtschaftsminister die Energiekrise gelöst, die uns diese brutale einseitige Abhängigkeit von russischem Gas gebracht haben. Wir sehen heute, wenn Sie sich mal die Strompreise an der Börse anschauen, dass vom Frühsommer bis Herbst die Strompreise an der Börse deutlich geringer sind durch den massiven Zubau von erneuerbaren Energien. Die große Sorge, die ich habe, dass dieser Zubau abgebremst wird und es dann die Energiepreise nicht weiter nach unten gehen, sondern steigen. Da habe ich große Sorgen. Wissen Sie, wir haben gerade die Zahlen letzte Woche bekommen. Der Habeck, der hat richtig gestrampelt. Der ist richtig ins Fahrrad getreten oder aufs Gaspedal, wenn wir jetzt sozusagen für Sie, Frau Konnemann, näherer Vergleich. Ich rede über das Fahrrad, über das Gaspedal. Ja. So, jetzt was passiert? Das Wirtschaftsministerium hat die Füße hochgenommen, ja, oder Füße von der Bremse genommen. Und meine große Sorge ist, wir erleben jetzt, dass noch der Stock in die Speiche geschoben wird oder gar die Handbremse während der Fahrt angezogen wird. Also da mache ich mir Sorgen, dass die Erfolge, die da waren, die wir gesehen haben, dass die verloren gegangen sind. Wir verlieren gerade Tempo. Na, beispielsweise bei der Energiewende, beim Klimaschutz. Da kam mir gerade die
Bezahlbarkeit von Strom war bei Ihnen nicht mehr gegeben. Sie haben 3 Jahre über die Einführung eines Industriestrompreises gesprochen und nichts getan, wenn Sie davon sprechen, dass wir die Beine hochlegen. Darf ich daran erinnern, dass es meine Ministerin Katharina Reiche war, die genau 2 Monate Ministerin war, tatsächlich nahezu täglich in Europa, in Brüssel gewesen ist und sofort im Juni diesen Jahres eines herbeigeführt hat, dass es endlich einen Rahmen gab, CISAF, seitens der Europäischen Kommission, um überhaupt einen Industriestrompreis möglich zu machen. Sie haben nur angekündigt, 3 Jahre lang. Ist natürlich auch ein Problem, wenn der Minister, der Federführende, in diesem Fall Robert Habeck, der ganz reizend ist, aber eben nicht in Europa gewesen ist, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Auf dieser Grundlage, die wir im Juni hergestellt haben, nicht Sie, haben wir ausgelöst jetzt eine Industriestrompreisrichtlinie, die es uns ermöglicht, den Industriestrompreis, den Sie immer gefordert haben, auf den Weg zu bringen. Genau dasselbe im Bereich Strompreiskompensation, die es zwar gab, aber die wir jetzt ausgeweitet haben, das wissen Sie auch. Bis dato gab es nur 11 Branchen, die davon profitiert hätten. Zukünftig werden es 31 sein. Das haben wir erhandelt, ganz, ganz hart erhandelt. Ebenso wie die Beihilfeintensität, die gesteigert werden kann. Das wissen Sie auch, um weitere 10%. Und das sind alles Dinge, die wir erarbeitet haben, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Und deswegen finde ich es bei allen politischen Unterschiedlichkeiten wirklich an dieser Stelle nicht verantwortlich und auch unseriös, wenn Sie genau dieses unterschlagen. Sie hatten 3 Jahre die Möglichkeit, diese ganzen Dinge zu tun. Sie waren nicht in der Opposition, Sie waren im Maschinenraum. Aber Sie haben an dieser Stelle nicht geliefert. Und wir machen es aktuell. Und wenn Sie von Leuna sprechen, gehört zur Wahrheit auch ein Stückchen dazu. Ja, wir bringen jetzt diese gesamten Dinge auf den Weg. Und zwar wir sind 252 Tage in der Regierung. Sie waren es 3,5 Jahre. Und wir haben diese Dinge auf den Weg gebracht, wie übrigens auch die Ermäßigung, von denen ich gesprochen habe, die Abschaffung der Gasspeicherumlage, die Reduzierung der Netzentgelte, auch die Verstetigung der Stromsteuer. Das ist ein Entlastungsvolumen von 10 Milliarden Euro, zu dem Sie nicht in der Lage gewesen sind. Aber wenn man mit Chemieunternehmen spricht, dann wissen Sie auch, dass ein weiteres Problem natürlich eine europäische Gesetzgebung ist. Ich sage nur REACH-Verordnung etc. pp., wo wir aktuell daran arbeiten, unter anderem durch entsprechende Omnibusse dafür zu sorgen, dass wir wieder Regulierungen bekommen, die es unseren auch Forschungsunternehmen erlauben und unseren industriellen Unternehmen erlauben, überhaupt wieder zu produzieren. Und das hat etwas auch damit zu tun, ob man Wirtschaft will. Und der Unterschied zwischen Ihnen seinerzeit und uns jetzt ist, dass wir Wirtschaft in Deutschland und die Industrie wollen. Wir setzen nicht auf Deindustrialisierung, um am Ende damit zu CO2-Minimierung zu kommen, sondern wir wollen auch den Industriestandort Deutschland, weil ehrlicherweise, wer Wirtschaft aus Deutschland vertreibt, vertreibt damit auch den Klimaschutz. Und von daher nur am Rande, unsere Ministerin war in Leuna, aber das nur am Rande.
Hat die Politik, Herr Kellner, die Wirtschaft auch ein Stück weit überfordert mit den ganzen Transformationsvorhaben?
Jetzt wird es ja lebendig, das freut mich ja. Und ich habe ja auch mit Frau Konnemann, die war ja auch 3,5 Jahre in der Opposition, jetzt muss man in der Opposition nicht sonderlich komplex sein. Das waren Sie ja auch nicht in den Angriffen. Da war immer Robert Habeck an allem schuld. Das heißt, da müssen Sie schon auch sehen, dass viele der Ergebnisse, die jetzt vorlegen, einfach nicht ausreichen. Und auf Ihre Frage komme ich gleich zurück. Wir haben diese Regierung zu Recht, und ich habe damals dafür gestimmt, dass sie die Gelder haben für die notwendigen Investitionen. Dass sie die Gelder dafür haben, dass sie Stromsteuer zum Beispiel für alle senken können. Das haben sie angekündigt, habe ich ihnen applaudiert. Das haben sie nicht gemacht. Der ganze Mittelstand ist sauer, dass das nicht geschehen ist. Sie reden von dem Industriestrompreis, er ist nicht da. Und sie hören ja genau wie ich, das reden sie ja mit der Chemieindustrie, den Industriestrompreis bis 2,29 auf 50% reicht nicht aus. Und das wissen Sie auch.
Haben gar
das heißt,
nichts gemacht,
das
Herr
wissen
Kellner.
Sie.
Sie haben gar nichts gemacht im Industriestrompreis.
Ne, also ich habe Ihnen auch zugehört. Ja, das heißt, ist auch gar nicht schlimm. Ich finde es ja auch gut, wenn das ein bisschen lebendig ist. Und wenn Sie zwischendurch moderieren wollen, genau, ne, das kommen Sie rein. Ja. Aber ehrlicherweise, Sie können nicht sagen, wir haben gar nichts gemacht. Das finde ich. Also
im Bereich Industriestrompreis schon.
Ja, wir sind daran. Wir sind daran, unseren Koalitionspartner an dem Punkt nicht durchgekommen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber an der Stelle. Wir haben nichts gemacht. Also ich meine, wir haben eine irre einseitige Abhängigkeit gefunden. Wir mussten eine Energiekrise lösen in diesem Land, die wir vorgefunden haben, die ich mir nicht gewünscht habe, die Sie sich sicherlich auch nicht für unser Land gewünscht haben. Aber da will ich mal sagen, das haben wir vorgefunden, diese Probleme. Aber das ist ja auch alles Blick in die Vergangenheit. Und ehrlicherweise, die Ministerin war im Sommer in Leuna. Sie müssen jetzt da sein. Sie müssen da sein, da wo es brennt. Und es brennt in Sachsen-Anhalt. Und deswegen finde ich es so wichtig, wenn Sie da sind und wenn Sie sich darum kümmern. Das ist Ihre Aufgabe als Regierung. Und da liefern Sie zu wenig. Und das Schlimme ist doch, und das wissen Sie selber auch. Und wissen Sie, Sie haben die Gelder, die für Investitionen dastanden, genutzt, um teure Steuergeschenke zu finanzieren, zu machen. Ja, Sie haben die Mütterrente finanziert, damit die Lohnnebenkosten noch mal eins draufgepackt für die Wirtschaft. Sie haben es nicht geschafft, die Reform im Gesundheitswesen voranzubringen. Also viele dieser Baustellen, die stehen. Und da müssen Sie doch einfach liefern. Und da hilft auch gar nicht mehr, darauf zu verweisen, was Habeck gemacht hat oder nicht gemacht hat. Sie sind in der Verantwortung und Sie merken jetzt vielleicht, wie schwierig das ist, wie schlecht Ihre Zahlen sind und wie sehr Sie da in die Puschen kommen müssen. Und das ist doch, glaube ich, der Punkt, wo es wiederum geht, das Land muss nach vorne kommen und dazu müssen Sie was tun.
Bin ich dabei?
Mhm. Wie flexibel muss Wirtschaftspolitik reagieren auf solche Krisen zum Beispiel?
Hochflexibel. Also ein Koalitionsvertrag gibt ja immer einen Rahmen, der aber auch die Flexibilität ermöglichen muss, zu sagen, wir sehen, dass jetzt trotz Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, und wir haben eine Menge auf den Weg gebracht, allein in den ersten 6 Monaten oder 7 Monaten über 100 Gesetze angepackt und verändert. Wir haben 20 Fraktionsinitiativen. Das sind manchmal Dinge, auf die Menschen lange gewartet haben. Ich nenne an dieser Stelle mal eine Pendlerpauschale. Denn für Menschen im ländlichen Raum war es kaum zu ertragen, dass immer viel in den ÖPNV gesteckt wurde, aber sie vergessen wurden. Das heißt, wir haben auch vieles für Leistungsträger gemacht. Und ich nenne an der Stelle auch noch mal das steuerliche Paket, das wir auf den Weg gebracht hatten. Übrigens das größte seit 20 Jahren. Mit einem riesen Abschreibungsmöglichkeiten, um Investitionen auch anzufeuern. Und dennoch braucht es mehr. Und dafür braucht es allerdings auch die Erkenntnis um die Dramatik der Situation. Ich hatte ja gerade gesagt, bei der einen oder anderen Rede frage ich mich schon, worüber reden wir? Die einen sagen, Deutschland hat einen leichten Husten. Ich würde sagen, unser Mittelstand hat eine schwere Lungenentzündung. Und das heißt, da geht es dann immer um die Medikation. Und bei einem leichten Husten hilft dann auch mal ein Ingwertee, der ist sehr lecker, aber dem Grunde nach nicht weiterführend. Und bei einer schweren Medikation muss ich dann wirklich ran. Und das ist natürlich an die Grundprobleme. Und diese Grundprobleme sind Abgabenlast, diese Grundprobleme sind die Steuerlast, deswegen auch das Vorziehen einer entsprechenden Körperschaftssteuerreform, aber auch die Frage der entsprechenden Bürokratierückbau. Gerade das ist ein Thema, wo wir tatsächlich massiv angesetzt haben. Nicht nur mit einem neuen Haus, mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Denn ohne Digitalisierung läuft am Ende auch der Abbau von Berichtspflichten nicht, sondern tatsächlich durch entsprechende Maßnahmen auch unterstützt haben. Das beginnt bei Änderungen, um Mobilfunk und Glasfasernetze schneller ausbauen zu können, weil sie ein vorrangiges Interesse haben oder Bedeutung haben. Das geht aber weiter bis zu den Maßnahmen, an denen wir arbeiten. Aktuell Unternehmensgründungen in einem Tag. Das brauchen unsere jungen Gründer auch gerade. Oder aber eine Work-and-Stay-Agentur, um Fachkräfte aus dem Ausland, die einen attraktiven Staat zu bieten, der es ihnen ermöglicht, hierher zu kommen, ohne unterschiedliche Behörden anlaufen zu müssen. Beziehungsweise auch das Once-Only-Prinzip zu sagen, wir arbeiten aktuell daran, dass Daten nicht doppelt oder dreifach erhoben werden. Und eines extrem wichtig, tatsächlich auch 1:1 Umsetzung von EU-Vorgaben. Und wir können es uns nicht mehr erlauben, dass wir Vorgaben schärfer umsetzen als der Rest Europas, so wie Beispiel das beim Energieeffizienzgesetz passiert ist, wo hier in Deutschland eine Zertifizierungspflicht ausgerufen wird für Unternehmen, wenn sie dann schon 7,5 Gigawatt erreichen, während im Rest Europas 23 bisschen mehr Gigawatt erreicht werden. Das ist eine massive Belastung, auch kostenmäßig. Und alles das sind Maßnahmen, die wir gerade Schritt für Schritt abarbeiten und dafür viele Gesetze auch schon angepackt haben.
Mhm. Herr Kellner, würden Sie sagen, es ist durch die Krise was in Bewegung geraten? Also die angestrebte Dekarbonisierung, ist die überhaupt noch mehrheitsfähig? Und muss die CO2-Bepreisung nicht auch ein Stück weit angepasst werden? Das sind ja so die langfristigen Strukturziele, die man angegangen hat. Aber aufgrund der Krise, die es ist, kann man das noch so aufrechterhalten?
Also die Frage finde ich wirklich falsch rumgestellt. Ich gebe mal Beispiel, warum ich das sage. Wenn wir heute auf die Welt schauen, dann sehen wir, dass China mehr Geld verdient mit dem Verkauf von grünen Technologien als die USA mit dem Verkauf von Öl. Wenn wir sehen, was in den letzten Jahren in Deutschland gewachsen ist, dann sehen wir, dass über die letzten 10 Jahre der Bereich von Green Tech ein durchschnittliches Wachstum gehabt hat von knapp unter 5%. Also der Bereich, der funktioniert, den kaputt zu schießen, hielte ich nun wirklich für verkehrt. Und
aber hilft das zum Beispiel Ihrem Beispiel Leuna, was Sie ja genannt haben?
Ja, wenn ich mir das anschaue, komme zu Leuna gerne drauf zurück. Ja. Nur wenn ich mir anschaue, ich meine, Wir verkaufen doch heute als Deutschland keine Verbrennerautos mehr an China, sondern China baut E-Autos und verkauft sie in die Welt. Das meine ich damit, wo wir stehen geblieben sind und wo wir Punkte verlieren. Und auch in Leuna geht der Weg vorwärts. Wir haben in Leuna mehrere große Wasserstoffprojekte angeschoben, inklusive Anbindung an die Infrastruktur, inklusive Projekte Energiepark Lauchstädt, die weitergehen müssen. Wir sehen, dort gibt es eine große Verunsicherung, was diese Bundesregierung eigentlich in diesem Bereich Wasserstoff vorhat, weil sie natürlich für die Chemieindustrie brauchen sie Moleküle. Und da brauchen sie natürlich dann eben auch als Grundstoff grüne Moleküle. Und da gibt es eine riesen Verunsicherung, was will diese Bundesregierung eigentlich, gerade bei dem Markthochlauf von grünem Wasserstoff. Geht sie diesen Weg weiter oder gibt man das Feld auf, überlässt man das China? Und das ist diese große Sorge. Und ich will noch mal, Frau Kornemann, Sie haben ja einen großartigen Job als Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung. Ich durfte das ja, da sind wir uns einig, bei Ingwer-These sind wir übrigens nicht einig, damit könnten Sie mich jetzt jagen. Aber das ist gar nicht der Punkt, den ich machen will. Ich glaube, das halten wir locker aus, die Differenz über den Ingwer-Tee. Aber ich durfte es ja auch 3,5 Jahre machen. Und also so eine Kritik aus dem Mittelstand, wie das im September von den Mittelstandsverbänden geäußert wurde, nämlich positive Anreize pro Mittelstand, Fehlanzeige, schreiben die großen Mittelstandsverbände, ja, also Holger Schwannecke vom Handwerksverband, ein großartiger, ruhiger, abgewogener Typ. Sie kennen ihn auch, Herr Klotzki, Bundesverband Freie Berufe, Frau Melnikow, DJK. Also ich meine, so ein schlechtes Zeugnis haben wir uns in 3,5 Jahren nicht eingefangen, wie das Ihre Regierung da bekommen hat von den tragenden Mittelstandsverbänden. Und ich meine, da würde ich sagen, dann haben Sie offensichtlich nicht genug geliefert und die Enttäuschungen sind riesig. Ne? Und das Beispiel, Sie kennen es, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Sie haben versprochen, eine Stromsteuer für alle zu senken. Und heute haben wir die Situation, ja, wenn Sie ein Bäcker sind, dann haben Sie einen reduzierten Stromsteuersatz in der Backstube und vorne im Verkauf. Ja, da müssen Sie den normalen Mehrwertsteuersatz zahlen, also die normale Stromsteuer zahlen. Sie wären ja verrückt. Das ist doch dieser Teil von Bürokratie, den Sie überwinden wollten, den Sie nicht geschafft haben anzugehen. Also da finde ich, ist viel zu wenig passiert und deswegen ist die Frust auch zu groß. Aber nochmal jetzt zu sagen, wir können die Klimakrise einfach ignorieren, das wäre alles gut. Das wäre weder ökonomisch für Deutschland ein Pfad, noch ökologisch würde es irgendwo hinführen, wo wir nur hinwollen.
Mhm. Sie haben ganz viel mitgeschrieben, Frau Kortemann.
Ja,
ist da was in Bewegung geraten,
ja,
durch die Krise?
Ja, im Laufe von längeren Beiträgen, die wir beide haben, fallen ja viele Stichworte und man will nicht das eine oder andere vergessen. Und ich habe unter anderem mitgeschrieben, da ging es um Green Tech, man will es abwürgen. Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber es ist immer die Frage, wie reize ich Investitionen auch an und wie mache ich Innovation? Sie hatten ja das Thema Gas und Verbrenner oder wie auch immer. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, Innovation befeuere ich nicht durch Verbote, sondern tatsächlich auch durch Markt und durch Offenheit. Und gerade das Thema Verbrennerverbot ist so ein schlechtes, bestes Beispiel auch von Ideologie. Und das Grundproblem jeglicher Politik ist, wenn man sich von Ideologie leiten lässt und nicht von Zahlen und Daten. Und zu den Zahlen und Daten gehört, dass nach wie vor in der Welt 1,2 Milliarden Verbrenner unterwegs sind. Übrigens in Deutschland 44 Millionen, so sagt es das Statistische Bundesamt, was ich immer sehr gut und sehr richtig finde. Und es darum geht, dass hier ein Verbot ausgesprochen wurde, obwohl Alternativen weder da sind, finanzierbar sind, noch infrastrukturell zugänglich sind, wenn ich allein an die Ladepunkte für eine Lkw-Ladeinfrastruktur denke. Das heißt, man schafft ab, ohne Alternativen zu haben. Das, so haben sie über längere Zeit jetzt Politik gemacht. Und unser Ziel ist es zu sagen, ja, wir wollen CO2 minimieren. Wir müssen CO2 nach wie vor minimieren, weil auch die Folgekosten sich zeigen für uns alle dem Grunde nach. Aber das geht, aber dafür wollen wir echte Technologieoffenheit. Das heißt, jede Technologie, die dazu dient, CO2 runterzugeben. Und da haben wir mit einem Verbrennermotor nicht ein Problem, sondern das Problem des Verbrenners ist, was wird in ihm verbrannt. Und wir haben heute biologische, synthetische Kraftstoffe, die bis 2035 massiv auch entsprechend anziehen werden. Wir haben Staaten wie Brasilien, und sie sind ja auch da gewesen, die sagen, uns interessiert gar nicht, was ihr bei uns macht. Wir werden weiter mit entsprechenden Gasen aus Zuckerrüben oder aus Zuckerrohr entsprechend arbeiten. Und das heißt, das Verbrennerverbot ist eben ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Deutsche Ingenieurskunst ist keine Altlast, sondern eine Zukunft. Insbesondere die Technologie, die sich daraus entwickelt. Und deswegen weg mit der Ideologie. Und ich hatte noch mitgeschrieben das Thema Stromsteuer, weil ich das tatsächlich immer wieder beeindruckend finde. Wir haben in den letzten 3 Jahren als Opposition immer wieder Anträge gestellt. Und es gab keinen Beitrag von Ihnen, wo ich mich erinnern würde, dass Sie gesagt hätten, ja, die muss runter, weil es ist eine Belastung für den Mittelstand, sondern Sie haben es einfach abgelehnt. Und entweder haben Sie damals falsch gelegen oder es war damals nicht wichtig. Dann konterkarieren Sie aber Ihre jetzigen Aussagen. Und das finde ich in sich nicht überzeugend. Ohne Frage ist, dass am Ende die Stromsteuer für alle kommen muss. Da sind wir heute im Ergebnis einer Meinung. In den letzten 3 Jahren waren sie es nicht. Ich war auch schon in den letzten 3 Jahren dafür, dass die Stromsteuer für alle kommen muss. Und das wird einer der nächsten Schritte sein, Klammer auf müssen, Klammer zu, weil am Ende natürlich der gesamte Mittelstand davon auch profitieren muss. Aber entscheidend ist immer die Frage, wie mache ich die Politik? Und der, glaube ich, einer der grundlegenden Unterschiede, den wir jetzt haben, ist, wir setzen nicht auf Verbote, sondern versuchen anzureizen. Wir setzen nicht auf Auflagen, sondern versuchen tatsächlich das Potenzial allen dessens, was da ist, zu nutzen. Und da ist eine Menge in Deutschland da. Und das ist auch das, was mir Zukunft Hoffnung gibt.
Lassen Sie uns von den Energiepreisen auf einen anderen Belastungsfaktor schauen, nämlich die Steuerpolitik in der Bundesregierung wird um die Unternehmenssteuer, ob man sie vorziehen soll oder nicht, noch mal gerungen. Wie stehen die Grünen da? Was sagen die Grünen dazu? Wie wichtig ist der Faktor Unternehmenssteuer?
Ja, das ist der Vorschlag, den Sie, glaube ich, auf Ihrer Klausur, die dann, glaube ich, die Winterkälte war, man zieht es um ein Jahr vor. Das meine, das ist ja nun...
Braucht es da mehr?
Ja, es braucht mehr bei den Fragen, wie kriegen wir ein Gesundheitssystem hin, die Kosten in den Griff. Also wir haben in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem, aber es ist sehr teuer und bringt jetzt nicht bessere Leistung als andere Gesundheitssysteme in europäischen Nachbarstaaten. Das heißt, da haben wir offensichtlich Effizienzverluste, die man heben muss. Und das ist sicherlich eine komplizierte Kiste, aber das wird man anpacken müssen. Es wäre eine Hilfe. Und ich hätte die Stromsteuer gerne gesenkt, nur hatten wir die Mittel nicht. Ne? Sie hatten die Mittel, die haben wir ihnen auch noch verschafft. Das fände ich ein richtiges Instrument, die Stromsteuersenkung für alle. Sie haben es ja in ihr eigenes Wahlprogramm geschrieben. Sie haben es im Koalitionsvertrag geschrieben. Sie haben sich dafür feiern lassen und es dann nicht gemacht. Das ist ja die Kritik.
Sie haben auch noch 3 Jahre. Das ist das Schöne bei einem Koalitionsvertrag.
Ja, mal gucken, aber Sie schieben es schon sehr, sehr weit raus. Ne? Nachdem Sie es als Sofortprogramm und wir machen das und haben sich feiern lassen.
Nein, ich schiebe aber, es nicht weit raus. Ich habe gesagt,
Wir gucken mal, Sie laden uns wieder ein, wenn die Stromsteuersenkung durch ist. Mal gucken, ob das noch in dieser Legislaturperiode passiert. Bin ja sehr gespannt. Aber zu dem Punkt der Reform zurück. Also ich sehe wirklich die Notwendigkeit im Gesundheitssystem, haben wir gesprochen. Und ich habe wirklich einen hohen Respekt vor den, was Mütter in den letzten Jahrzehnten geleistet haben, aber dass sie sozusagen mit einer Mütterrente die Kosten nach oben treiben, ja, also die das in das Rentensystem noch reinschießen, ohne eine Reform zu machen, ich glaube, so kommen wir nicht voran. Und dann können sie nicht sagen, wir halten hier große Sonntagsreden pro Reform und es passiert dann das Gegenteil. Und da sind die Antworten, die da momentan für diese Regierung gegeben werden, völlig unzureichend.
Schauen wir doch mal auf die Unternehmenssteuerreform, Frau Kornemann. Da sind Sie sich mit Ihrem Koalitionspartner nicht so richtig einig. Da gibt es durchaus unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Meinungen dazu. Und jetzt kommt obendrauf auch noch eine mögliche Reform der Erbschaftssteuer.
Ja.
Wo es auch durchaus Ungemach gibt in der Koalition, oder?
Sollten sich die Vormeldungen, die heute durch den ETA gehen, bestätigen, wird es wahrscheinlich zu Diskussionen kommen. Denn es geht ja immer um die Frage, will ich mit Steuern anreizen, will ich finanzieren oder will ich am Ende auch Leistungsträgern noch weiter in die Tasche greifen? Wir haben in Deutschland einen schon sehr hohen steuerliche Belastung, auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wenn man Steuern plus Abgaben dazu zählt im Vergleich zur OECD, da bin ich bei fast 48%, im Vergleich bei knapp 35%. Wenn ich Leistung animieren will, dann muss den Leuten mehr Geld in der Tasche bleiben. Das gilt ebenso für den Arbeitnehmer wie auch für den Mittelständler. Und jetzt unterliegen viele, auch offenbar Bundespolitiker, einem großen Irrtum, nämlich zu glauben, dass jeder Mittelständler gleich ein DAX-Konzern ist. Nein, weit gefehlt. Mehr als 70% der Unternehmen in Deutschland sind einkommensteuerpflichtig. Die sind nicht körperschaftsteuerpflichtig. Das sind Personenunternehmen. Das heißt entweder Einzelunternehmer oder Personengesellschaften, die eben an erster Stelle Einkommensteuer zahlen und darüber auch den Solidaritätszuschlag überproportional finanzieren. Und wenn wir diese Unternehmen entlasten wollen, und das müssen wir, dann müssen wir tatsächlich aus meiner Sicht zunächst an den Solidaritätszuschlag. Das wäre der erste Schritt, mit dem ich sofort zu einer Befreiung käme für insbesondere mittelständische Betriebe. Dann zu einem Vorziehen der Körperschaftsteuerreform. Wir liegen in Deutschland bei 15%, im europaweiten Vergleich bei 10%. Das ist unsere Forderung, es vorzuziehen. Und natürlich auch entsprechend an die...
Wie groß sind Sie denn die Chancen mit dem Koalitionspartner?
Wir werden darum ringen müssen, denn die Flexibilität braucht es auch im Rahmen eines Koalitionsvertrages vor dem Hintergrund der wirklich dunklen Wolken am Himmel. Wir sehen, Sie hatten am Anfang die Insolvenzen, aber es geht ja auch darum, dass wir sehen, dass Betriebe abwandern. Und zwar nicht mehr nur Industrieunternehmen, sondern also größere, sondern eben auch der Mittelständler, der sich berechnet, wie sind die Kosten einer Arbeitsstunde. Im Durchschnitt liegt die in Deutschland bei 43,90 Euro, die ein Arbeitgeber im Durchschnitt aufwenden muss. Da kommt vieles zusammen. Ist dann auch ein Mindestlohn. Das sind viele, viele Dinge, die am Ende sich zu einer Mischung vereinbaren. Und um preislich wieder wettbewerbsfähig zu werden, musst du auch an steuerliche Impulse. Und dazu gehört eines nicht, jetzt auch noch über Steuererhöhungen zu sprechen. Jede Steuererhöhung ist Gift für den Mittelstand. Ich sage das sehr kritisch auch im Hinblick
auf... Und das sagen Sie jetzt speziell auf die Erbschaftssteuer bezogen?
Auch auf die Erbschaftssteuer bezogen. Denn wir haben aktuell wir warten auf eine Entscheidung aus Karlsruhe zum Thema Erbschaftssteuer. Es geht um die Verschonung von gerade auch Betriebsvermögen. Und die Zahlen, die da durch die Welt geistern, ab welcher Höhe ein Betriebsvermögen nicht mehr geschont werden sollen, zeigen mir, dass man die betriebliche Realität nicht kennt. Also Betriebsvermögen ist heute, je nachdem, ob ich es mit einem Landwirt zu tun habe, mit einem Metallbaubetrieb, da bin ich sehr schnell in Millionenwerten, die allerdings betrieblich gebunden sind. Und ich glaube, viele auch im Parlament müssen erkennen, dass ein Betriebsvermögen und ein Privatvermögen nicht ein und dasselbe sind, sondern dass ein Betriebsvermögen immer gebunden ist. Und das heißt, jede Substanzbesteuerung führt dazu, dass betriebliche Vermögenswerte aufgelöst werden müssen, dass verkauft werden muss. Damit gefährde ich Arbeitsplätze. Und das heißt, wer an die Substanz herangeht, der gefährdet den Mittelstand. Das ist einfach Gift.
Herr Kellner, müssen Betriebsvermögen bei Erbschaftssteuern berücksichtigt werden? Also sollten die verschont werden?
Also Betriebsvermögen und der Erhalt von Arbeitsplätzen bin ich natürlich der Meinung, dass sie berücksichtigt werden müssen. Natürlich. Nur, was wir auch in Deutschland sehen, in Deutschland wird im Vergleich auch zu anderen Ländern, also USA, Schweiz, Erben, sehr gering besteuert. Und wir haben ein System, wo Leute, die sehr, sehr wohlhabend sind, einfach über Steuertricks faktisch keine Erbschaftssteuer zahlen. Das ist massiv ungerecht. Deswegen auf Ihre Frage, Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhalt von Betriebsvermögen. Natürlich muss das berücksichtigt werden. Alles andere würde ich wirklich falsch finden. Ich würde es aber auch wirklich falsch finden, das bestehende System so zu belassen, wie es ist, weil es einfach wirklich zu großen Ungerechtigkeiten führt, weil Leute, die große Vermögen haben, zahlen faktisch keine Erbschaftssteuer. Und das können wir, diesen Unterschied, den finde ich falsch. Und da würde ich gerne diese Gerechtigkeitslücke schließen, weil wir, eine Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer, ehrlicherweise, wenn wir dazukommen, das kommt ja auf den Einnahmen bei den Bundesländern an. Ich finde es total richtig, wenn ich mir anschaue, was die Situation in frühkindlicher Bildung ist, was ich mir anschaue, was die Situation in den Schulen ist, dass diese Gelder genutzt werden, um in Bildung zu investieren.
Ja, aber wir reden jetzt hier aktuell über das Thema Betriebsvermögen. Eben, wir reden übrigens auch über die Frage...
Ich habe was gesagt. Ich sage, was insgesamt unter Erbschaftssteuer Probleme mit...
Aber Sie waren sich da sozusagen einig, wenn es um die Betriebsvermögen angeht. Betriebsvermögen, so habe ich das gesehen.
Tatsächlich eine Verschonung von Betriebsvermögen. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Übrigens, es wird dann immer von den ganz Reichen gesprochen. Also wenn ich heute besteuere, und es kommt ja darauf an, wo ich auf Freigrenzen lege, dann das selbstgenutzte Einfamilienhaus, das ja hier in Berlin beispielsweise auch schon einen gewissen Wert hat, dann birgt eine Erbschaftssteuer immer auch die Gefahr der Bestrafung von Leistungsträgern. Mhm. Denn ich kann nur vererben, was ich angespart habe, was übrigens mehrfach versteuert ist. Es gibt alles, was auf der hohen Kante ist, ist schon ein-, zwei-, dreimal durch die entsprechende Steuer gelaufen, bei Betrieben ohnehin. Und von daher, Substanzbesteuerung geht in keinem Fall, wenn Sie mir noch gestatten, weil das Thema Abgaben kurz angesprochen
aber
worden ist.
Aber wirklich ganz kurz,
ja,
weil wir
vom
sind
Kollegen,
am Ende.
Vom Kollegen Kellner. Ich finde immer sehr, sehr schade, dass bei aller auch Kritik aus Opposition die Erfolge, die wir haben, nicht gesehen werden. Denn wir müssen ja gemeinsam auch versuchen, wieder Zuversicht herzustellen. Ich sage das Thema Aktivrente, Übertragbarkeit von Betriebsvermögen, alles das haben wir inzwischen auf den Weg gebracht und das alles in 6 Monaten.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir sind echt am Ende der Sendung, Herr Kellner. Wenn wir sehen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland tatsächlich in der Krise ist, wir haben hohe Arbeitskosten, wir haben eine hohe Energiebelastung, wir haben Probleme bei Fachkräften, bei Bildung, bei sonstigen Sachen, brauchen wir eine Agenda 2030, um den Wirtschaftsstandort wieder nach vorne zu bringen, um wirkliche Reformen durchzuführen?
Ja, wir brauchen wirkliche Reformen und wir brauchen eine Regierung, die das anpackt. Das erlebe ich leider nicht bei allen kleinen Bits und Bouts, die sie machen, ist das nicht genug. Und ehrlicherweise, das wissen sie ja selber auch, dass es nicht genug ist. Und da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig, wenn jetzt hier die Kameras ausgehen, dass es nicht ausreicht. Und ich bin mir sicher, wir werden diese Diskussion
Schaffen Sie es in dieser Koalition, Reformen wirklich voranzubringen, zum Beispiel eine Agenda 2030?
Wir müssen. Wir brauchen absolut Strukturreformen. Damit
wie optimistisch sind Sie mit dieser Koalition?
Ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass die Macht des Faktischen uns alle einholt. Und von daher, ja, wir brauchen eine Agenda, sei es 2030, 2035, vollkommen egal. Aber wir brauchen Strukturreformen und ich glaube an tatsächlich auch die Kraft dieser Koalition, am Ende diesen Weg auch zu begehen.
Tja, ich glaube und hoffe.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese angeregte Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse für unsere Sendung unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.